Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Gab es im Untersuchungsausschuss zur Berliner Antisemitismus-Fördergeldaffäre heute einen Showdown? Wovon erzählt Yael Ronen in ihrem neuen Stück Burn Baby Burn? Und wieso lohnt ein Besuch im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe gerade jetzt? Themen dieser Stunde. Fördergelder für Projekte gegen Antisemitismus. Was der Berliner Senat nach dem Massaker der Hamas an Israelis am 7. Oktober 2023 auf den Weg brachte, hat sich zu einer veritablen Affäre entwickelt, in der die Staatsanwaltschaft inzwischen offensichtlich dem Anfangsverdacht nachgeht, die parteilose Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson könnte sich der Untreue schuldig gemacht haben. Heute hat erneut der Fördergelduntersuchungsausschuss getagt. Auch den hat unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak beobachtet. Was ist heute der wichtigste Punkt auf der Agenda gewesen?
Also ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich die Befragung des mutmaßlich Hauptverantwortlichen für diese Fördergeldaffäre. Das ist der CDU-Abgeordnete Christian Goyni. Er wurde fast 4 Stunden lang befragt. Goyni ist kein Kulturpolitiker. Er ist also auch kein Experte in Sachen Kampf gegen Antisemitismus. Er ist ein Haushaltspolitiker, sprich seine Expertise liegt im Bereich der Finanzen. Und da hat er erklärt, dass er sich aufgefordert fühlte, zu intervenieren. Vielleicht zur Erinnerung, das Parlament in Berlin hat nach dem 7. Oktober also sehr viel Geld zur Bekämpfung des Antisemitismus zur Verfügung gestellt in Berlin. Und das Geld ist nicht richtig abgeflossen, also es drohte zu verfallen. Und deshalb eben die Einmischung von Goyni. Er hat also Druck gemacht und er hat heute nach seiner Befragung im Untersuchungsausschuss gesagt:
Das ist keine unzulässige politische Einflussnahme, wenn ich als Abgeordneter mich für Projekte einsetze, die hier tatsächlich von uns politisch gewollt werden.
Und so hat es auch der CDU-Fraktionsvorsitzende formuliert, Dirk Stettner sein Name, und der sagte, die Abgeordneten müssten eben manchmal Druck aufbauen auf die Senatoren, auf die Verwaltung, wenn sie eben nicht so arbeiten, wie sich das Parlament das vorstellt. Also die CDU stellt das als ganz normalen Vorgang dar. Die Opposition widerspricht natürlich. Es sind ja insgesamt 3,4 Millionen Euro geflossen, ohne vorherige Prüfung, das wissen wir. Da gab es eine Liste mit diesen geförderten Projekten und tatsächlich wurde die ja von der CDU durchgedrückt. Das ist schon klar, auch wenn man sich die Akten ansieht.
Inzwischen sind ja die Chatverläufe zwischen Goyni, Stettner und der Kultursenatorin Wedel-Wilson längst öffentlich. Es ist klar geworden, mit welcher Vehemenz die beiden gegen die Kultursenatorin aufgetreten sind. Jetzt hörte sich das für mich eben nicht an, als sei Goyni in Sack und Asche vor den Untersuchungsausschuss getreten.
Nee, ist er tatsächlich nicht, besonders nicht am Anfang. Da wollte er erst gar keine Stellungnahme abgeben zu den bekannt gewordenen WhatsApp-Chats und er sagte, das ist meine private Angelegenheit. Da musste der Ausschuss kurz unterbrochen werden. Er wurde dann belehrt, ja, er muss dazu aussagen. Und er trat tatsächlich sehr robust auf, sehr breitbeinig und hat anfangs versucht, den Spieß sogar umzudrehen und zu sagen, naja, bei den Abgeordneten sitzen einige Leute, die würden auch auf diese Zeugenbank gehören. Das hat er aber nicht durchhalten können. Also ganz am Ende wurde er dann ein bisschen kleinlauter und hat am Ende sogar gesagt, vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht und bin da zu robust aufgetreten. Das war dann seine Wortwahl.
Wie ist denn die Opposition mit den beiden umgegangen?
Also die Opposition, Linke und Grüne, die sind den Herrn Goyni sehr stark angegangen. Die haben ihm auch immer wieder die Akten vorgehalten, auch die WhatsApp-Chats, und haben gesagt, sie widersprechen sich da, Herr Goyni. Sie sagen jetzt was ganz anderes als das, was in den Akten steht. Also da wurde schon ordentlich nachgebohrt.
War es rechtens, dass Sarah Wedel-Wilson sich über die Klausel eines Eigenbeteiligungsanteils für Förderprojekte hinweggesetzt hat? Oder hat die Berliner CDU durch diese beiden Abgeordneten einen Förderskandal am Hals? Was von beidem ist in dieser Angelegenheit aus Ihrer Sicht letztlich der springende Punkt dieser Affäre und des Untersuchungsausschusses?
Also das sind mehrere springende Punkte. Vielleicht gehe ich noch mal kurz ein auf diesen Eigenanteil. Da werden wir in der nächsten Woche mehr wissen, denn da will der Landesrechnungshof einen Bericht vorlegen. Und da wird sich einiges dazu finden zu diesem Thema Eigenanteil. Also normalerweise müssen geförderte Projekte einen Eigenanteil von 10% nachweisen, sonst kriegen sie das Geld nicht. Darauf wurde verzichtet und das hat Kultursenatorin Wedel Wilson so angeordnet. Und damit wurde im Grunde gegen die Landeshaushaltsordnung verstoßen. Das ist der Punkt. Und das Ganze, bleibt es bei der CDU hängen oder bleibt es bei ihr hängen? Ich glaube, das hängt auch vom Abschlussbericht ab des Untersuchungsausschusses. Wir wissen auch, Berlin ist schon im Wahlkampf, das Land Berlin. Im September wird gewählt. Also was wir da jetzt hören im Ausschuss, da ist auch eine Menge Wahlkampf schon dabei.
Medial war die heutige Sitzung als Showdown angekündigt worden. War sie das wirklich?
Also Christian Goyni als maßgeblich Verantwortlicher, als Zeuge, klar, da war das öffentliche Interesse wirklich sehr groß. Also es waren viele Journalistinnen und Journalisten da. Ich fand es auch interessant, wer saß auf den Zuschauerbänken, eben auch Vertreterinnen und Vertreter von Initiativen, die schon lange gegen Antisemitismus sich einsetzen und die selber nicht in den Genuss des Geldes gekommen sind. Und die haben sich natürlich dafür interessiert, wie ist eigentlich diese CDU-Liste mit den 15 Projekten zustande gekommen.
Apropos Zuschauerbänke, gibt es Stellungnahmen oder Einschätzungen, ob diese ganze Affäre schädlich war für Projekte, die seit langem gegen Antisemitismus kämpfen?
Also ich habe gesprochen mit einer Initiative, das ist das Institut für Neue Soziale Plastik. Und die sind schon lange im Bereich Antisemitismus in der Kultur, Bekämpfung des Antisemitismus in der Kultur aktiv. Und die haben mir gesagt, dass es mögliche Förderer gibt aus anderen Bundesländern, die inzwischen einen Rückzug angetreten sind und dieser Initiative kein Geld mehr geben. Unter der Hand mit Verweis auf den Untersuchungsausschuss, auf die Fördergeldaffäre hier in Berlin. Und genau das habe ich auch die Opposition heute gefragt, die grüne Abgeordnete Susanne Kahlefeld. Und sie sagt, ja, insgesamt hat das Ganze und speziell die Rolle der CDU dem Kampf gegen Antisemitismus massiv geschadet.
Zum einen dadurch, dass sie immer wieder behauptet haben, jede Verwaltung kann das prüfen und damit so getan haben, als wenn man überhaupt keinen Fachverstand brauchen würde, um gute Antisemitismusprojekte aufzusetzen. Das Ziel von solchen Projekten ist ja, dass es wirklich weniger antisemitische Einstellungen in der Stadt gibt. Und das ist nichts, was man sich so dilettantisch aus den Fingern saugt.
Und Susanne Kahlefeld meint auch, es habe der Sache geschadet, weil die CDU die Bekämpfung des Antisemitismus in Berlin parteipolitisch instrumentalisiert habe. Die CDU dreht den Spieß um und sagt, alles Wahlkampfgetöse, die Grünen hätten dem Kampf gegen Antisemitismus geschadet.
Claudia van Laak in unserem Landesstudio nach der heutigen Sitzung des Berliner Fördermitteluntersuchungsausschusses. Begeistere und engagiere dich für eine Sache. Brenne dafür. Burn, Baby, Burn. Jael Ronen, langjährige Hausregisseurin am Berliner Maxim-Gorki-Theater, hat ihr neues Stück so genannt. Worum geht's? Um Begeisterung? Um die zerstörerische Kraft des Feuers? Um Brandstifter? Wir sind gespannt, was sich Ronen für das Staatsschauspiel Hannover ausgedacht hat.
Wenn eine Zivilisation meint, sie hätte das Problem ihrer eigenen Existenz gelöst, dann ist das nicht das Ende der Geschichte. Nein, nein, nein. Das ist das Ende des ersten Aktes. Weil Niedergang kündigt sich nicht an. Zusammenbruch kommt ja nicht als Zusammenbruch daher. Mit Schreien und Rauch und dramatischer Musik. Nein, es ist eine Reihe von kleinen Ereignissen. Jede für sich logisch, jede für sich nachvollziehbar. Bis du dann eines Tages aufwachst in einer völlig unerkenntlichen Welt und dich fragst, wie bin ich hier hingekommen? Aber du kannst den Moment, in dem das passiert ist, gar nicht ausmachen, weil es waren viele. Jeder für sich klein, jeder für sich umkehrbar, bis es dann eines Tages nicht mehr geht.
Aus Burn, Baby, Burn von Jael Ronen bei der Uraufführung am Staatstheater Hannover war für Fazit Theaterkritiker Michael Lages. Wie ist die Ausgangssituation dieses Stücks? Was passiert?
Ja, längst nicht so theoretisch und klug, wie es da gerade eben angeklungen ist. Das ist ein Wissenschaftler, der später die Welt erklärt. Es beginnt damit das alles brennt. In einem Dorf, wir sehen ziemlich viel Geflacker auf Kulissen, die aber durchaus nicht nur wie ein Dorf aussehen, sondern auch römisch. Und da sind wir schon sozusagen beim ersten Umweg, den das Stück nimmt. Eigentlich ist von einem Waldbrand die Rede, der dann aufs Dorf übergreift, auch die Schule erfasst. Dann ist davon die Rede, dass in der Schule eventuell dieser Brand ausgebrochen ist. Aber tatsächlich, wenn wir mit der Zeit sehr deutlich auf die Spur des Untergangs des Römischen Reiches und damit natürlich auf Nero geführt. Und dann nimmt dieser Abend den Charakter eher eines Pamphlets an. Denn dann taucht natürlich der amerikanische Präsident auf, der für die Autorin und Regisseurin quasi der neue Nero ist. Auf dem Balkon steht, ziemlich viel dummes Zeug redet und sich für den Größten und die Stadt in Flammen sieht. Und damit sind wir relativ deutlich in der Spur. Es geht um den Untergang der westlichen Zivilisation, angeführt von der Führungsmacht.
Also ein Dorf, das brennt, man weiß nicht warum. Nero, Trump, wird das konsistent erzählt?
Ja, das wird relativ geradeaus und konsistent erzählt. Also wer das an dem Abend nicht begreift, der sitzt, glaube ich, sozusagen auf seinen Händen. Das ist alles sehr, sehr, sehr klar. Und das ist vielleicht auch, ja, wenn es überhaupt ein wirkliches Problem dieses Abends gibt, dann ist es genau das, dass alles sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich ausgesprochen wird. Eine weltuntergangsapokalyptische Version der anstehenden Zukunft innerhalb dieses Dorfes. Und das ist sozusagen der Anfang der kleinen Umwege, von denen ich gesprochen habe. Gibt es ein Haus, in dem eine junge Frau lebt, deren Vater sich vor 2 Jahren etwa umgebracht hat. Und das war ein bedeutender Wissenschaftler, einer, der sich mindestens für angemessen für den Nobelpreis in fast allen Wissenschaften erkennen würde. Und der hat sich, weil er wusste, dass es keine Zukunft mehr gibt, offenbar das Leben genommen und hat einen Datenträger hinterlassen, der in Trümmern des Hauses liegt und den die Tochter posthum veröffentlichen soll. Das ist sozusagen die Kernidee von allem. Und mit Hilfe eines Feuerwehrmanns, mit Hilfe eines jungen Mannes, der da am Orte rumläuft und einer der Überlebenden ist, versucht sie, in dieses Haus reinzukommen und tatsächlich diesen Datenträger zu erwischen. Allerdings später muss sie ihm gestehen, dem toten Vater, dass das nichts werden wird, weil alles gelöscht und alles kaputt ist.
Wir haben ja einen kleinen Ausschnitt gehört. Der machte jetzt nicht den Eindruck, als würde viel auf der Bühne passieren. Andererseits schildern Sie, dass in der Geschichte ganz viel drinsteckt. Was also hat man auf der Bühne zu sehen?
Ja, tatsächlich wird das stark dominiert von dem Flammenbühnenbild von Ify Bauer, in dessen Hintergrund eben tatsächlich römisch gebaute Ruinen stehen. Also da haben wir sozusagen den historischen Zusammenhang immer präsent vor Augen. Tatsächlich die 5 Personen, die das spielen, also der tote Vater, seine Tochter, der Feuerwehrmann, eine sehr durchgeknallte Figur, die so eine Art Influencerin ist und ziemlich viele Verschwörungstheorien darüber verbreitet, dass diese ganzen Feuer letztlich von der Regierung verursacht sind oder von den Regierenden. Und als 5. Figur eben diesen jungen Mann, den ich schon erwähnt habe, der schreibt offenbar selber gerade, ja, so eine Dokumentation, die heißt dann Burn, Baby, Burn. Und die erzählt, glaube ich, eher so auf der Internetebene von spektakelnden Bränden und von spektakelnden Katastrophen. Es geht schon ziemlich durcheinander mit den Geschichten, die da erzählt werden. Aber, und das ist, glaube ich, die Qualität des Abends, sie hängen alle sehr, sehr deutlich zusammen.
Was heißt, dass sie deutlich zusammenhängen? Was ich jetzt noch ein bisschen vermisst habe, ist, wie die Protagonisten sich selbst in diesem System verorten. Kommt es einfach über sie? Gibt es Aktionismus? Gibt es Widerstand?
Die reden vor allen Dingen jeweils über ihre eigene Position zum Geschehen. Eben die Influencerin, die Verschwörungstheorien entwickelt, die Tochter, die tatsächlich, glaube ich, ernsthaft nach der Hinterlassenschaft des toten Vaters forscht. Und ich glaube, das ist die zentrale Pointe des Abends, dass dieser tote Vater, den wir am Anfang gehört haben, dass der die ganze Zeit da ist. Der ist also sozusagen imaginiert in ihrem Kopf und ist das geheime Gewissen der Weltgeschichte, um es mal ganz, ganz groß zu formulieren, der uns auch erklärt, warum das mit einem Imperium wie dem amerikanischen, wie früher dem römischen, zu Ende gehen muss, weil die gemeinsame Erzählung, das Narrativ einer zusammengehörigen Nation nicht mehr existiert und mit allen neuen Problemen, die die Welt so mit sich bringt, auseinandergenommen wird. Dieser Gedankenraum ist immer da, wird durch den toten Vater repräsentiert und tatsächlich verhalten sich die fünf Personen, die spielen, ganz selten miteinander, eigentlich immer mit diesem gedanklichen Grundfundament, das der Abend hat. Sie verhalten sich immer dazu, kommentieren und sind Teil einer Maschine, die eigentlich als Denkvorgang im Kopf des Vaters stattfindet. Also ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich glaube, so ist es. Die Figuren sind eigentlich, als wären sie ausgedacht von dem Vater, um seine Geschichte zu beglaubigen. Funktioniert auf der Bühne fabelhaft, riesiger Jubel. Ich glaube allerdings vor allen Dingen auch, weil es so einfach ist, weil die Botschaft so klar ist. Also Welt geht unter und wir müssen eigentlich nur noch gucken, warum.
Michael Lages, nach der Uraufführung von Yael Ronens neuem Stück Burn Baby Burn, die nächsten Vorstellungen am Staatstheater Hannover am 24. April und 7. Mai. Apropos Theater, Sie können ab sofort eine neue Folge unseres Theater-Podcasts hören. Zu Gast sind nach der Zusammenarbeit von Rechercheuren des Investigativunternehmens Korrektiv mit dem Kölner Schauspiel, über das Fazit natürlich berichtet hat, dessen Chef Kai Voges, Theaterkritiker Simon Strauß und Nathalie Baudi, Dramaturgin am Schauspiel Erlangen. Das Thema: Wie steht es um die Verbindung von Journalismus und Theater? Nathalie Baudis Meinung über die Rolle des Theaters hat sich in den letzten Jahren verändert.
Die These, dass quasi antifaschistisch zu sein schon eine extreme Haltung ist, finde ich sehr schwierig, weil das eine sehr grundlegende Sache ist. Und sich kritisch mit Rechtsextremismus zu beschäftigen, ist eben noch kein linksextremer Prozess und auch keine linksextreme Haltung. Und dass das dann aber immer mal wieder als solche rezipiert wird, ist natürlich auch bedenklich. Und ich muss sagen, für mich war früher der Gedanke, dass Theater ein Ort der Demokratie oder der Demokratiebildung ist, immer sehr vage. Also ich habe das so angenommen, ich habe das aber viel weniger wirklich so erfahren oder erlebt oder gespürt und merke jetzt aber, dass das mir viel konkreter erscheint und auch viel wichtiger und ich das vielleicht auch noch mal mehr als eine Aufgabe mit wahrnehme als früher. Also damit meine ich gar nicht, dass es da einen besonderen pädagogischen Auftrag gibt oder ja eine politische Haltung, die es unbedingt zu vertreten gibt, sondern dass man mit im Theater auch einen Ort hat, der gerade Halt geben kann und wo eine Auseinandersetzung stattfinden kann.
Aus der neuen Folge des Theaterpodcasts, jetzt in unserer App. Der Fotograf Hans Hansen, geboren in Bielefeld, lebt seit fast 70 Jahren in Hamburg. Und dort hat das Museum für Kunst und Gewerbe ihm jetzt eine große Werkschau eingerichtet, denn ihm übergab er seinen Vorlass. Annette Schneider über die Arbeit des angelernten Grafikers und autodidaktischen Fotografen, der eigentlich nie mit Werbefotos sein Geld verdienen wollte.
Zwischen zwei Hochhäusern fliegt ein Auto durch den Himmel. Die Fiat-Werbung wurde zur Ikone. Vor schwarzem Grund liegt eine auseinandergenommene, teils zersägte Spiegelreflexkamera. Diese Bildikone entstand für Nikon. Und für die frische Abteilung von Rewe präsentiert Hans Hansen nichts als die riesig vergrößerten Poren einer Erdbeere. Seit den 1960er Jahren entwickelte der Liebhaber minimalistischer Musik und Architektur eine sachlich reduzierte minimalistische Bildsprache, die die Vorstellung von Werbefotografie im Kapitalismus revolutionieren sollte. Er verzichtet auf alles Erzählerische und rückt, perfekt ausgeleuchtet und inszeniert, das Wesentliche in den Blick, das Produkt selbst.
Mich hat selber gewundert, dass die Akzeptanz plötzlich für dieses ganz Reduzierte so gut war. Ich habe immer gedacht, das ist viel zu wenig, das ist ja langweilig, das interessiert die Leute überhaupt nicht. Und stellte plötzlich fest, nein, das ist überhaupt nicht der Fall.
Hansen, 1940 in Bielefeld geboren, hatte Krieg, Faschismus und dumpfe Adenauerzeit erlebt und wollte nichts wie weg aus Deutschland. Nach einigen Semestern Gebrauchsgrafik an der Düsseldorfer Akademie erhält er mit erst 22 Jahren von Lufthansa den Auftrag für eine weltweite Werbekampagne. Im Stil klassischer Reisefotografie hält er zwar die Markenzeichen der Länder fest, zeigt aber Golden Gate Bridge, den Fujiyama oder Zebras in der Savanne nur in An- und Ausschnitten. 220 Arbeiten aus 70 Jahren umfasst die Ausstellung. Thematisch gegliedert, großzügig gehängt und mit einigen kurzen Erklärtexten versehen, präsentiert sie Fotografien, Arbeitsordner, Korrespondenzen sowie Zeitschriften und Plakate, die zeigen, wie Werbetexter und Layouter Hansens Bilder einsetzten. Gerade dieses Material ist für die Kuratorin Esther Rulfs ein Glücksfall.
Das ist etwas, das wir im Museum, wenn ich auf unsere Bestände zur Werbefotografie schaue, eigentlich überhaupt in gar keinem Fall haben. Ganz häufig hat man das Gefühl, dass diese Kontexte in einer bestimmten Zeit quasi weggeschnitten wurden und dass man eigentlich immer nur die Fotografie als das autonome Bild ansehen will.
Zentrum der Ausstellung bildet ein dunkelgrau gestrichener Saal, in dem Hansens Originalatelier aufgebaut wurde und ein Filmporträt über den Künstler läuft. Links und rechts gehen Räume ab, deren Wände immer heller werden. Eine schöne Metapher für die Haltung des Fotografen, Dinge erhellen und bewusst machen zu wollen. Wie in einer Zeitmagazinserie über Klassiker des Alltags. Hansen zeigt da sattsam bekannte Gebrauchsgegenstände wie Blumentopf, Korkenzieher oder Kleiderbügel als unscharfe Schemen, fordert dazu auf, den übersehenen Dingen wieder Kontur zu verleihen, sie neu zu würdigen. Oder er fotografiert die Stühle eines Möbeldesigners über Jahre hinweg in exakt derselben Position und mit derselben Brennweite, verwandelt Werbefotografie in ein Instrument der Erkenntnis und Aufklärung.
Ja, natürlich, weil wenn Sie 20 Stühle haben, die alle verschieden sind und Sie fotografieren jeden Stuhl individuell, können Sie die nicht vergleichen. Das geht ja nur, indem Sie ganz stur sagen, ich behandle sie alle gleich. Das hört sich so trocken an, aber im Grunde genommen ist es dem, der jetzt den richtigen Stuhl sucht, eigentlich eher hilfreich.
Bis 1990 hatte Hansen auch Kampagnen für Autokonzerne entwickelt. Ein ganzer Saal ist voll davon. Mittendrin eine seiner Bildikonen, der in 6843 Einzelteile zerlegte VW Golf, der bis zur kleinsten Schraube vor Augen führt, was der Käufer für sein Geld bekommt. Solche fast subversiv wirkenden Ideen führen beim Rundgang durch die Ausstellung zu angenehmer Beschwingtheit. Diese Werbefotografie verspricht einem nicht das Blaue vom Himmel. Diese Fotografie nimmt ihr Gegenüber ernst.
Ich habe auch nie diesen Wunsch gehabt, nur frei zu arbeiten. Ich wollte schon das machen, was ich gemacht habe. Und ich war immer so im Zweifel, ist das jetzt gut, ist das nicht doch was Böses und. Werbung ist ja wie Kunsthandwerk, ist ja tödlich. Der Begriff allein ist tödlich. Darunter leidet man natürlich irgendwo auch, wenn man sich bemüht, was anderes zu machen. Da kommen sie gar nicht raus, das geht gar nicht anders.
Vielleicht braucht es solche Selbstzweifel, um unter kapitalistischen Bedingungen etwas so Ungewöhnliches zu entwickeln wie eine Werbefotografie, die die Schönheit der Objekte in ästhetisch faszinierende Bilder überträgt und gleichzeitig die Betrachterin ermächtigt, sich eine eigene Meinung über die Dinge zu bilden. Diese Haltung macht Hans Hansens Arbeit bis heute einmalig und die Ausstellung zu einem Genuss.
Foto Hans Hansen. Die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist bis zum 1. November zu sehen. Weiter geht's mit Thorsten Föste.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit dem Theaterpreis des Bundes vergibt Kulturstaatsminister Weimer insgesamt 500.000 Euro. Geehrt werden damit insgesamt 4 Häuser. Der Hauptpreis von 200.000 Euro geht in diesem Jahr an das Europäische Zentrum der Künste Hellerau in Dresden. Als interdisziplinäres Festspielhaus bietet es Tanz, Musik, Theater, Performance, Medienkunst und bildender Kunst eine Bühne. Mit jeweils 100.000 Euro Preisgeld wurden das Theater Oberhausen, das Stellwerk Junges Theater in Weimar und das Theater Lindenhof in Bohladingen-Melchingen in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Theaterpreis des Bundes würdigt Häuser und Ensembles, die Identität stiften, Gemeinschaften stärken und Debatten anstoßen. Das sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer anlässlich der festlichen Gala in Berlin. Der Theaterpreis des Bundes wird vom Kulturstaatsminister auf Empfehlung einer Fachjury verliehen. Der Klimawandel hat auch Folgen für beliebte Touristenziele, zum Beispiel in Griechenland. Dort haben Forscher untersucht, welche antiken Stätten besonders betroffen sind. Zu den Sorgenkindern zählt das antike Olympia, wo es immer wieder Waldbrände gibt. Das Theater von Delphi ist von Steinschlag bedroht und bei den antiken Städten von Dion besteht Überschwemmungsgefahr wegen des steigenden Meeresspiegels. Das griechische Kulturministerium hat nun eine Liste mit 19 antiken Städten erstellt, die besonders bedroht sind. Dort will man etwa Brandmelder installieren und Feuerschutzpläne ausarbeiten. Vor der Eröffnung des neuesten Standorts des Victoria and Albert Museums in London gibt es Ärger um die Gehälter der Mitarbeiter. Wie der Guardian berichtet, fordern tausende Mitarbeiter, dass das Museum existenzsichernde Löhne zahlen soll. Zwar erhielten alle Mitarbeiter den Mindestlohn von 12,71 Pfund pro Stunde. Um seine Existenz in London sichern zu können, wären aber gut 14,80 Pfund erforderlich. Viele andere Kultureinrichtungen in London, etwa die National Gallery, das National Theatre oder die Tate Gallery, zahlen bereits existenzsichernde Löhne. Am Samstag soll die Dépendance Victoria and Albert East in Stratford im Osten Londons eröffnen. Das ursprüngliche Victoria and Albert Museum wurde 1852 eröffnet und es zeigt oft spektakuläre Ausstellungen zu Kunst, Design und Kreativität. In Venedig, in der Stadt, in der Richard Wagner starb, entsteht ein neues Museum, das sich mit dem Leben und Schaffen des Komponisten beschäftigt. Die Idee für das städtische Museum war vor mehr als 30 Jahren entstanden. Damals schlossen Venedig und Bayreuth einen Vertrag zur Pflege des Wagner-Övres. Nun sollen dazu die Wagner-Räume im Palazzo Vendramin Calergi genutzt werden, das teilte die Stadt Bayreuth mit. Richard Wagner lebte von 1813 bis 1883. Sein Sterbezimmer in Venedig ist bereits heute öffentlich zugänglich, allerdings als privates Museum.
Safie Faye, die erste afrikanische Filmregisseurin, die international beachtet wurde. In ihren Fußstapfen Mati Diop. 2019 gewann sie in Cannes für Atlantique den Goldenen Bären. Auch sie ist im Senegal geboren. In der Hauptstadt Dakar endet morgen die erste Station des jährlich stattfindenden Festival Film des Femmes Afrique. Mein Kollege Wladimir Balzer ist ja zurzeit in der senegalesischen Hauptstadt. Die über 60 Filme in diesem Jahr werden wieder kostenlos gezeigt. Wer ist dem Motto Frauen an vorderster Front gefolgt?
Viele Menschen, Frauen, klar, aber auch Männer, alle. Als ich mich umgeschaut habe, war gerade eine Gruppe Schülerinnen im Kino. Und da habe ich zum Beispiel Binta Job getroffen, 17 Jahre alt. Sie geht bewusst auf eine Mädchenschule. Sie sagt, Jungs wissen weibliche Intelligenz einfach nicht zu schätzen. An ihrer Schule könne sie sich emanzipieren. Bei diesem Festival sieht sie auch Dinge durch die Augen von Frauen und das macht sie auch stark, sagt sie. Und dann ist sie da wirklich sehr outspoken und kritisiert das Patriarchat hier im Senegal. Das gelte auch für Schulen und die Familien. Jungs wachsen auf, so dass sie alles dürfen, auch in der Bildung.
Les garçons et les filles sont pour moi des êtres qui sont vraiment inégal dans l'éducation africaine. Beaucoup de garçons sont
Und das gelte eben auch in den Schulen. Und wir als Mädchen, so sagt sie, werden gelenkt, wir nehmen Weisungen entgegen, wir werden eingeschränkt. So funktioniert eben leider unsere Gesellschaft. Also es ist auch ein Festival, wo man merkt, da werden weibliche Stimmen hörbar gemacht, auch junge weibliche Stimmen. Es ist auch ein Ort des Empowerments hier im Senegal.
Am Montag wandert das Filmfestival weiter in größere Städte des Senegal. Was für Filme sind denn in diesem Jahr im Angebot?
Also es ist sehr vielfältig. Es geht um Frauenrechte. Die Gründerin des Festivals erzählte mir, sie kam übrigens vor 40 Jahren aus Frankreich hier in den Senegal, sie erzählte mir, sie habe das Festival vor über 20 Jahren gegründet, weil sie zum Beispiel sah, wie viele Schülerinnen die Schule verlassen müssen wegen frühen Ehen, also die sie mit 12, 13, 14 Jahren eingehen mussten. Und das hat sie so geschockt, dass sie dieses Festival aufgebaut hat, um eben auch genau auf diese Themen hinzuweisen. Also Bildung und Schule zum Beispiel bleibt ein großes Thema. Deswegen sind hier auch viele Schülerinnen, aber auch Schüler. Die Frage, welche Chancen haben Mädchen? Es geht um Arbeit, um ökonomische Abhängigkeiten, es geht um Migration, um Familienstrukturen, aber auch etwa darum, dass Frauen die Lasten von Klimawandel und Armut am meisten zu tragen haben, gerade hier in dieser Region in Westafrika, wo der Klimawandel ja heftig zuschlägt. Aber gleichzeitig auch Filme über Frauen, die sich vernetzen. Und Natürlich das Thema sexualisierte Gewalt und Übergriffe. Ein Film zum Beispiel erzählt davon, wie Senegalesinnen sich in den Golfstaaten als Hausmädchen verdingen und dort Gewalt ausgesetzt sind. Und dann habe ich eine sehr beeindruckende Regisseurin aus dem Tschad kennengelernt, Ahmed Ahmad Mustafa. Sie hat einen Film über digitale Gewalt gegen Frauen gemacht, eine Doku, eine Reise durch den afrikanischen Kontinent, wo sie mit betroffenen Frauen gesprochen hat. Sie selber war betroffen, wurde Opfer eines sexualisierten Deepfake-Videos.
I think that those harassers knows exactly that when they do that, it will destroy my dignity, the honor of my family, my honor also. And most of the time when they make this kind of thing is to silence our voice and to silence us.
Die Täter wissen, sagt sie, dass sie eben nicht nur ihre Würde beschädigen, sondern auch noch die Ehre der Familie. Und sie wollen uns Frauen verstummen lassen. Und ihre 7 Protagonistinnen, die sie in verschiedenen Ländern Afrikas getroffen hat, erzählen davon, wie wenig sie von den Behörden unterstützt werden, wie lückenhaft die Gesetze sind, die sie schützen sollen und wie sie auch noch mit einem anderen Problem konfrontiert sind. Das hat sie kurz hier angedeutet. Gerade wenn Frauen aus traditionellen Familien stammen, werden sie doppelt gestraft. Denn dort, in diesen Familien, ist es ganz besonders tabuisiert, dieses Thema. Und man wirft das den Frauen teilweise selber vor, dass sie Opfer geworden sind. Also so eine Opfer-Täter-Umkehr. Nur nicht darüber reden ist das Motto, nur nicht öffentlich werden lassen. Und all das ist Thema dieses sehr beeindruckenden Films.
Seit März ist ja im Senegal Homosexualität strafbar. Ist das jetzt auch schon filmisch verarbeitet worden? Ist das spürbar, dass auch dieses Gesetz die Gesellschaft prägt?
Das ist gar nicht möglich bei diesem Festival, denn es gibt 2 Tabus, die eigentlich gar nicht so offiziell ausgesprochen werden, die aber eindeutig auch herrschen, nämlich Homosexualität und Abtreibung. Dieses Festival wird zum Teil auch vom senegalesischen Kulturministerium bezahlt und den Macherinnen ist klar, das würden sie so nicht ins Mikro sagen. Wenn auch nur eines dieser Themen vorkommen würde, dann würde das Festival einfach verboten. Senegal hat zwar, ich sag mal, im gesamtafrikanischen Vergleich eine relativ moderne Gesetzgebung, wenn es um Frauenrechte geht, relativ, aber es ist eben auch einer der Staaten mit der restriktivsten Gesetzgebung in Sachen Schwangerschaftsabbruch. Nur wenn 3 Ärzte bestätigen, dass die Frau sonst sterben würde, ist ein Abbruch möglich. Und ähnlich streng auch die Einschränkung der Rechte von Homosexuellen. Es wurde ja nochmal verschärft. Inzwischen drohen Menschen dort bis zu 10 Jahre Gefängnis, wenn sie ihre Liebe offenleben wollen. Also das ist ein Festival, das eben auch in diesem Spannungsfeld stattfindet und auch Kompromisse machen muss, offenbar einfach um existieren zu können. Dennoch ist es ein Festival der großen Vielfalt und auch ein Ort des Empowerments, auch wenn es eben an hiesige Grenzen stößt.
Ein Filmfestival für Frauen, zu dem auch Männer eingeladen sind, heißt das wiederum, es sind nicht nur Filme von Regisseurinnen, sondern auch von Filmregisseuren zu sehen?
Naja, zumindest gibt es hier eine Quote von 50%. Gerade im Bereich Schauspiel, Regie, Drehbuch, Produktion müssen das Frauen sein. Bei den technischen Berufen ist es schon anders. Da kann man das in Afrika gar nicht wirklich durchhalten, wie mir erzählt wurde. Also Licht, Kamera, Ton, da dominieren dermaßen die Männer. Da wäre eine Frauenquote in der Höhe unrealistisch. Aber diese Quote von 50% in den anderen Bereichen, die wird streng gehalten. Und es gibt einfach sehr viele Frauen in der Filmszene in Afrika. Und die haben hier bei diesem Festival ein Podium.
Sind das eigentlich Filme im Programm dieses Jahr, beziehungsweise immer auf diesem Festival für den afrikanischen Filmmarkt? Ist es wichtig, die Filme für Sie jetzt nicht mit eurozentristischem Blick zu sehen?
Es ist zumindest ein gewisses Selbstbewusstsein, was man dort ausstrahlt. Man braucht Europa gar nicht. Man braucht auch nicht die westliche Filmwelt, um dort wirklich sich ausdrücken zu können, sich auch filmisch ausdrücken zu können. Das ist wirklich so beeindruckend. Ich glaube, man muss sowieso hier bei vielen Themen, wenn man hier vor Ort ist, ganz schnell seine europäische Brille ablegen. Da gibt es schon ein starkes afrikanisches Selbstbewusstsein, nicht nur in der Filmszene, auch in anderen Kulturbereichen. Da arbeitet man gerne mit dem Westen zusammen, aber man ist auch emanzipiert, gerade was die Themen, was die Formen angeht und auch der Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten, wo vielleicht in Europa man da etwas noch konsequenter vorgehen würde, vielleicht öffentlicher noch kritisieren würde, wenn es da bestimmte politische Entwicklungen gibt. Die hält man sich zurück. Hier ist man einfach kompromissbereiter, um eben Festivals wie dieses nicht zu gefährden.
Wladimir Balzer über das diesjährige Festival Film de Femme Afrique im Senegal. Junge Belarussen, sie bereiten sich mit einem Studium an der Europäischen Humanistischen Universität auf ihr Berufsleben vor. Vor über 30 Jahren wurde die Institution in Minsk gegründet, nahm aber vor Machthaber Lukaschenka Reißaus und siedelte sich in Litauen an. Frank Eichmann berichtet jetzt, was es für Folgen hat, dass der Diktator, der Kritik mit Knast bestraft, die Uni vom obersten Gericht des Landes zur terroristischen Organisation erklären ließ.
Nur mit verstellter Stimme und ohne ihren echten Namen wollen sie im deutschen Radio zu hören sein. So gefährlich ist das Urteil aus Minsk für jeden Einzelnen der über 1500 eingeschriebenen Studierenden. Egal, ob sie nun in Vilnius sind oder als Fernstudenten in Belarus. Beteiligung an einer extremistischen Organisation, darauf können bis zu 15 Jahre Haft stehen. Keine Theorie, sagt die Studentin Jana. Ich weiß, dass einige Vorladungen zu Verhören erhalten haben, nachdem die Universität als extremistisch eingestuft wurde. Ich denke, es ist für alle, die in Belarus bleiben, extrem unsicher, irgendeine Verbindung mit der Uni zu haben. Was genau macht die Exil-Uni im litauischen Vilnius aus mit ihren Angeboten in Sozial-, Geistes- und Rechtswissenschaften? Das beschreibt Student Vasil. Ihre Besonderheit ist, dass sie Menschen aus Belarus, Russland und der Ukraine ermöglicht, ganz einfach in Europa zu studieren. Zum Beispiel ist es ziemlich schwierig, sich in Düsseldorf, Berlin oder Warschau einzuschreiben. Und da ist die Sprachbarriere. Die Uni war ein gutes Schlupfloch für Belarussen und Russen, die nicht zu Hause studieren wollen. Das ist nun zumindest für die Fernstudierenden und damit für die Mehrheit extrem gefährlich oder gar unmöglich geworden, sagt Vasil. Ich weiß, dass einige Menschen innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe dieser Entscheidung die Grenze von Belarus nach Litauen überquerten. Die Maschine hat noch nicht angefangen zu arbeiten oder sie ermitteln schon und ich weiß das nur nicht. Die Entscheidung bedeutet jedenfalls, dass Bürger aus Belarus hier nicht mehr studieren können, außer sie verlassen das Land, weil man ja quasi Mitglied einer extremistischen Organisation ist. Studieren unter Strafe stellen und Stipendien als Finanzierung des Extremismus einstufen, die Begründung aus Minsk? Die Universität arbeite an der Destabilisierung der sozialen und politischen Situation in Belarus, unterstütze radikale politische Gruppierungen und werde von Geheimdiensten genutzt, um den Interessen des Staates Belarus zu schaden. Die Unileitung in Vilnius protestierte umgehend und erklärte, der Lehrbetrieb gehe natürlich weiter. Für Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja beweist die Einstufung der Uni als extremistische Organisation, wie gefährlich unabhängige Bildung, freies Denken für Machthaber Lukaschenko sei. Heftige Kritik kam vom litauischen Bildungsministerium und auch die Europäische Union reagierte umgehend und scharf. Dies sei ein erheblicher und ungerechtfertigter Eingriff in die Meinungsfreiheit und das Recht auf Bildung. Eine Exil-Uni zur extremistischen Organisation erklären, das bedeutet, dass die Zahl der Menschen weiter steigen wird, die Belarus verlassen müssen. Das sollen bislang etwa 600.000 sein. Viele dürften die pessimistische Sicht von Studentin Jana teilen auf die Frage, wann ist wieder ein normales, freies Studium möglich in einem freien Belarus? Ich hoffe wirklich, dass das noch in meinem Leben passiert. Vielleicht in 20 oder 70 Jahren. Aber sehr nah ist dieser Moment nicht.
Für den belarussischen Machthaber eine terroristische Organisation, die Europäische Humanistische Universität in Vilnius. Um Humanismus geht es auch in der Kulturpresseschau von Ulrike Timm, allerdings aus tierischer Sicht.
Endlich kommt er selbst zu Wort, von der Taz korrekt angesprochen mit Herr Wahl. 3 Wochen hat die Taz auf ihr Exklusivinterview gewartet und wurde abgeschmettert mit der Begründung, Herr Wahl läge im Sterben. Wie es um ihn steht, lässt Herr Wahl offen. Er heißt schönerweise mal nicht Timmy, aber warum er nochmal die Sandbank gewechselt hat, erzählt er durchaus vorwurfsvoll. Ich wurde ja von allen Seiten angebaggert, da wollte ich einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen. Aber natürlich verstehe er die Sorgen der Bürger. Nachsichtig äußert er sich zum abgetauchten Wahlflüsterer, den habe er ja irgendwie handeln können. Komplett auf die Nüsse dagegen sei ihm die Beschallung mit KI-generierten Videos mit Texten zum Wegschwimmen gegangen. Das komplette Interview mit Herrn Wahl finden Sie in der Taz. Ein ernster Ton zum vermenschlichten Star der Woche herrscht in der Frankfurter Allgemeinen. das Spektakel, bei dem das kranke Tier, bei dem von irreversiblen Organschäden ausgegangen werden muss, auf Luftkissen in die Nordsee gezogen werden soll, macht die traurige Wahlepisode zu einer verpassten Chance. Die nicht abschwellende Aufmerksamkeit und die Beklemmung darüber, dass der Wal, womöglich desorientiert von Schiffslärm und einem Stellnetzseil, in das er sich verwickelt hatte, nicht mehr aus der Ostsee herausfand, könnte genutzt werden, um ins Bewusstsein zu rufen, wie es um die Meere und seine Bewohner so ganz allgemein stehe. Und eine Autopsie gäbe Aufschluss darüber, in welchem Maße seine Verfassung menschengemachte Gründe hatte, mahnt Petra Ahne an. Aber die Autopsie eines toten Wals will halt kein Mensch auf allen Kanälen live übertragen sehen. Die Welt ist ziemlich unordentlich, nehmen wir eine ratlose Schlagzeile des Tagesspiegels mit und landen bei einer, die die Sorge um Ordnung weltbekannt machte, bei der japanischen Aufräumexpertin Marie Kondo nämlich. Ihr neues Buch hat Weltautor Peter Praschl angerührt, denn Kondo kommt hier nicht als Exzentrikerin daher, die T-Shirt-Origami empfiehlt, sondern als Vermittlerin einer kulturellen Grammatik, die sich auf 1000 Kleinigkeiten verteilt. Auf das sorgfältige Öffnen einer Verpackung, auf den Respekt vor den Jahreszeiten wechseln oder auf den Wunsch, einem Gast nicht einfach etwas hinzustellen, sondern ihn wirklich willkommen zu heißen. Kurzum, es gäbe uns Kenntnis von der Essenz der japanischen Kultur. Wahrscheinlich würde Dennis Scheck ein Buch, das Kirschblüten im Herzen heißt, trotzdem umgehend in die Tonne treten. Aber der muss heute mal draußen bleiben, trotz x-ter Umdrehung des Streits um den Kritiker heute in der Taz. Wir schauen noch in die Süddeutsche Zeitung, wo Claudius Seidel mit einem leichten Hoffnungsschimmer ganz nach oben schaut. Papst Leo XIV. Scheint die Weltlage genauso zuzusetzen wie vielen anderen Beobachtern, aber im Gegensatz zu vielen Staatenlenkern scheut er nicht den Konflikt mit dem Urheber vieler Probleme, Donald Trump. Spätestens seit dieser Woche ist Leo der Anti-Trump, meint die Süddeutsche. Er fürchtet sich nicht vor Trump und seiner Regierung, hat der Papst vor ein paar Tagen gesagt, und schon gar nicht davor, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden, selig sind die Friedenstiften. Worte, die schon zu allerhand Wutausbrüchen beim US-Präsidenten wie seinem katholischen Sekundanten J.D. Vance führten, der den Papst ja ausdrücklich zur Vorsicht aufrief, wenn er über Fragen der Theologie spräche. Aber Trump wisse eben auch, dass der Papst ihm wirklich gefährlich werden könne, meint die Süddeutsche und hofft darauf, dass ausgerechnet der Papst womöglich zum Retter der Vernunft werde. Da schicken wir doch glatt auch als Nicht-Katholiken ein Stoßgebet gen Himmel.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm, in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.